Deutschlands. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
9:29, Sie hören 2 auf 1. Dass morgen Reformationstag ist, wissen zumindest noch die Brandenburger vor allem, weil sie haben morgen schön frei, während die Berliner...
Und die Bundesregierung mit ihren ganzen Reformen, die wissen auch Bescheid, glaube ich.
Während die Berliner knuffen gehen. Übermorgen aber ist Allerheiligen. Wer weiß dann eigentlich noch, was da los war und warum es diesen Tag überhaupt gibt? Also ehrlich gesagt, ich nicht so richtig, aber macht ja gar nichts. Wir haben ja unseren Religionswissenschaftler der Herzen, Dr. Michael Blume, und der wird uns mal erklären, was es damit auf sich hat. Wunderschönen guten Tag, Herr Blume.
Guten Morgen, hallo 2 auf 1.
Guten Morgen, Herr Blume. Warum wurde Allerheiligen erfunden? Brauchte man noch einen freien Tag im Kalender?
Oh ja, ja, war so ähnlich. Sie müssen sich vorstellen, frühes Christentum, es entstehen alle möglichen Märtyrer und Heiligen. An jedem Tag wird einer angebetet und oder verehrt. Und irgendwann fällt den Leuten auf, Mensch, also zum einen kennen wir gar nicht alle und zum anderen ist der Kalender voll. Und dann schafft ein Papst den Tag Allerheiligen, an dem eben alle Heiligen verehrt werden sollen. Der 1. November.
Wie viele sind es denn jetzt eigentlich in der christlichen Kirche?
Also allein in der römischen Kirche sind wir so jetzt bei 6.500 Heiligen und Seligen, die bekannt sind. Allerdings weiß die katholische Kirche auch, dass es natürlich auch Heilige gibt, von denen nur Gott weiß, also von denen die Menschen gar nicht wissen, dass sie heilig sind. Dazu kommen natürlich, dass die anderen Kirchen auch ihre Heiligen haben, also die Orthodoxen zum Beispiel. Also das kommen schon viele, viele Tausende zusammen.
Es gibt welche, von denen man nichts weiß. Das ist aber mal interessant. Gibt es auch sowas wie einen Schutzheiligen des Radiorundfunks?
Mit Sicherheit. Wir müssten ihn nur ausfindig machen. Also es ist natürlich immer, viele Menschen leiden ja, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade Nordkorea beispielsweise, wenn dort jetzt jemand in einem Lager getötet würde, weil er Christ ist, dann kann es ja sein, dass niemand davon etwas mitbekommt, der aber trotzdem alle Bedingungen dafür erfüllt, ein Heiliger oder eine Heilige zu sein. Auch diesen Menschen würde dann quasi an Allerheiligen gedacht.
Was sind denn das für Bedingungen?
Also ganz unterschiedlich. Also wenn man wirklich heilig sein will, dann ist es schon mal gut, wenn man als Märtyrer gestorben ist. Also wenn man auch wirklich für seinen Glauben, für seine Überzeugungen gestorben ist, dann kommt dazu, dass man natürlich ein gutes Leben geführt haben muss oder wenigstens rechtzeitig bereut haben muss, und man muss gute Werke getan haben. Wenn dann noch Wunder dazu kommen, also wenn Menschen den Heiligen angerufen haben und dann geheilt worden sind, dann sind schon die Chancen ziemlich gut, dass man zum Heiligen werden kann.
So, Herr Blume, ich habe mal kurz nachgeguckt, und für uns Radiofuzzis ist niemand Geringeres der Schutzheilige als der Erzengel Gabriel. Haha, Hut ab, oder?
Ach, das ist wahrscheinlich, weil der auch im Rundfunkrat saß früher. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Ganz spannend, dass sogar bei den Muslimen ist dann Gabriel, Jibril, auch derjenige, der den Koran mit überbracht hat. Also Sie sehen, Radio ist also auf allen Wellenlängen quasi, überbringt das Heilige, vor allem Ihre Sendung morgens.
Das finde ich sehr schön. Vielen Dank, Herr Blume. Wir werden jetzt ein bisschen rot, aber auch nur ein bisschen. Wenn ich jetzt an Allerheiligen gedenken möchte, suche ich mir da welche aus, ein buntes Potpourri, muss ich allen pauschal gedenken? Und wie mache ich das?
Es ist also möglich, dass man einzelnen Heiligen gedenkt. Und wenn man mal jetzt nicht flachsen, sondern wirklich Momente, es gibt ja Menschen wie Franz von Assisi, die also auch heute noch viele Menschen bewegen und wo man sagt, Mensch, also da, die haben im Leben was aufscheinen lassen. Oder eben man kann aber auch einfach beispielsweise ein Gebet sprechen oder eine Kerze anzünden und aller Heiligen gedenken. Am nächsten Tag, am 2. November, hat sich ja dann aller Seelen entwickelt, wo man dann aller Toten gedenken kann. Und so sind quasi so diese beiden Tage und der Halloween-Abend davor schon so eine besondere Zeit für sehr viele katholische Christen.
Also den Franz von Assisi, den finden ja sicherlich auch viele Leute toll, die möglicherweise gar keine Christen sind. Begeht man irgendein Sakrileg, wenn man, sagen wir mal, an Allerheiligen, so einem Heiligen gedenkt, und man ist selber gar kein Christ?
Absolut nicht. Also es ist absolut in Ordnung, was ein Heiligen zum Heiligen macht. Und wir haben das in den unterschiedlichsten Kulturen. Es gibt keine Religion, die nicht irgendwelche Formen der heiligen Verehrung oder des Denkens hat. Ist, dass wir da Menschen haben, die ein Leben gelebt haben, an dem man sich orientieren kann, von dem man was lernen kann. Dafür muss man absolut nicht Christ sein. Es beschwert sich auch kein Christ, wenn zum Beispiel ein Nichtgläubiger sagt, Mensch, den Franz von Assisi, wie der sich da aufgelehnt hat, wie der seinem Vater das Geld vor die Füße geworfen hat und gesagt hat, was anderes ist wichtig im Leben, davon kann man auch heute was lernen.
So, jetzt kommt eine schwierige Frage, also vor allem Sie zu stellen. Wer ist denn Ihr allerliebster Heiliger für alle Heiligen, Herr Blume?
Also ich bin zwar zwar evangelisch, also nicht katholisch, aber ich gebe zu, es ist der Franz von Assisi. Als ich damals ein Buch über ihn gelesen habe, habe ich meine Bankerlehre, also ich war auf dem Weg, Banker zu werden und bin Religionswissenschaftler geworden.
Haben Sie gerade nochmal die Kurve gekriegt?
Man kann doch nicht so einen sicheren Job in der Bank aufgeben. Heute bin ich sowas von froh. Danke, Franz von Assisi.
Also ich finde auch, an dem kann sich mancher ein Beispiel nehmen. Zum Beispiel würde ich mir wünschen, dass meine pubertierenden Kinder mir mal das Geld vor die Füße werfen. Die ziehen es mir eher aus der Tasche. So, wir sprachen über Allerheiligen mit Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume. Selbstverständlich können Sie mehr zum Thema und auch mehr von Herrn Blume zu anderen Themen lesen auf www.chronologs.de. Da finden Sie seinen ausgezeichneten Blog. Und Herr Blume, vielen Dank. Schönen Sonntag, schönes Allerheiligen und so weiter und so fort. Steht ja genug
an.
Danke,
hat wieder Spaß gemacht. Macht's gut.
Tschüss.
Danke, ciao.
2-1.
Was ist dem Menschen eigentlich noch heilig? Uns Deutschen vermutlich Bier und Autos, den Schweizern möglicherweise der Käse und die Eidgenossenschaft, aber dem Inder sind die Kühe heilig. Warum ist das so? Über das besondere Verhältnis von Inder und Kuh sprechen wir jetzt mit dem Autor des Buches Die heilige Kuh, Peter Jeggi. Er ist in der Schweiz, nicht in Indien, aber jetzt mit uns telefonisch verbunden. Guten Morgen, Herr Jeggi.
Hallo, Jeggi.
Ja, schönen guten Morgen nach Berlin.
Herr Jeggi, warum sind die Kühe in Indien überhaupt heilig?
Ich denke, das hat primär mal wirtschaftliche Hintergründe. Die Kuh war schon vor Tausenden von Jahren wirklich das Rückgrat der Gesellschaft. Eine Kuh zu haben bedeutete schon damals, wie übrigens auch heute noch, auf dem Lande vor allem Reichtum. Es bedeutete aber auch Nahrung zu haben. Die Kuh versorgt auch heute noch viele Menschen, vor allem die armen Menschen auf dem Lande, mit dem Wesentlichen. Mit einer Kuh kann man sich über Wasser halten, kann man überleben. Und daraus, aus dieser wirtschaftlichen Wichtigkeit, ist denn auch die religiöse Dimension entstanden. Schon in der Rigveda, die eine älteste Schrift eigentlich Indiens, ungefähr 4000 Jahre alt, vermutet man, schon darin wird dann die Kuh als Mutter beschrieben, und zwar sogar als Mutter des Universums und damit auch der Menschen.
Wenn die Kuh jetzt die Mutter des Universums ist, dann heißt das ja sicherlich, dass man bestimmte Dinge mit ihr nicht tun kann. Was darf der Inder alles mit einer Kuh nicht machen?
Natürlich, das Universum sollte man nicht umbringen, und tatsächlich in der Rigveda ist die Kuh beschrieben als das Wesen, das man nicht töten darf. Also wer eine Kuh umbringt, der begeht eine Todsünde. Es wurde sogar erwähnt, wer eine Kuh tötet, der darf selbst getötet werden.
Gibt es in Indien kein McDonald's?
Heute gibt es das sehr wohl. Die Kuh ist zwar heilig auf dem Papier oder wird verehrt, aber wie vieles im realen Leben, dann funktioniert es dann dort doch ein bisschen anders. Also Kühe werden auch zu Millionen, zu Abermillionen geschlachtet. Das überlässt man dann aber den Nicht-Hindus, Menschen muslimischen Glaubens zum Beispiel, die betreiben dort traditionellerweise die Schlachthöfe.
Du nimmst aber manche Inder doch sehr, sehr genau mit der heiligen Kuh, und da ist es durchaus zu einer, sagen wir mal vorsichtig, Limonadenalternative gekommen, die ich in Deutschland hier nicht trinken würde. Was ist denn da so drin?
Ja, da ist Kuhurin drin. Kuhurin gehört traditionellerweise übrigens neben anderen Produkten dieses Tieres, wie Kudong, zu den Heilmitteln. Also da hat doch jemand mit Unterstützung einer rechtsextremen hinduistischen Partei eine Cola, könnte man sagen, hergestellt, wo aber eben dieser Kuhurin drin ist.
Klingt sehr abenteuerlich. Mal sehen, ob die Pharmaindustrie hier auch noch auf den Zug aufspringen wird. Jetzt haben wir auch von einem Kuhasyl gehört. Was ist das denn?
Man stößt ja Kühe, die es wirtschaftlich nicht mehr bringen, sozusagen aus. Die darben dann auf der Straße, werden oft angefahren, verletzt. Und es gibt Organisationen, die dann diese Tiere aufnehmen in Asyle und die bis zu ihrem Ende dann hegen und pflegen. Übrigens sind das nicht nur Inder, die das machen, es gibt auch eine Berliner Frau, die das macht.
Wie ist denn das generell? Sie haben gerade erwähnt, dass zum Beispiel die Muslime in Indien sehr gerne die Kühe schlachten und dann wahrscheinlich auch essen. Die Hindus sind da nicht so für. Gibt es über die Kuh denn manchmal auch religiöse Streitereien?
Ja, es sind wirklich heftige Konflikte bekannt. Mir kommt jetzt einer in den Sinn aus dem Süden Indiens, aus Mangalore, wo es eines Tages zu einem blutigen Aufstand kam, weil die Muslime ein bisschen unvorsichtig waren und bei Tageslicht Kühe in den Schlachthof karrten, und das hat dann wirklich blutige Auseinandersetzungen gegeben. Übrigens, bei den Muslims dort gibt es religiös gesehen eben keine Vorschriften, dass man eine Kuh nicht töten kann, im Gegensatz zu den Hindus.
Über die heilige Kuh sprachen wir mit Peter Jeggi. Er ist der Autor des Buches Die heilige Kuh. Das ist im Paulus Verlag erschienen. Vielen Dank, Herr Jeggi, und machen Sie es gut.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
2-1.
David Berger war ein hochangesehenes Mitglied der katholisch-theologischen Publizistik. Er war der Herausgeber der konservativen Zeitschrift Theologisches, Lektor der päpstlichen Glaubenskongregation und Religionslehrer bis er sich als homosexuell geoutet hat. Über Scheinheiligkeiten und eine Doppelmoral, die nur noch außen heilig scheint, hat er das Buch Der heilige Schein geschrieben. Jetzt ist er am Telefon. Wunderschönen guten Morgen, Herr Berger.
Guten Morgen, Herr Berger. Sie haben ja doch eine ganze Menge gemacht in Ihrem Leben als katholischer Funktionär und engagierter Mensch. Was machen Sie denn jetzt ohne all die Aufgaben und Ämter? Sitzen Sie da und schreiben nur noch Bücher?
Nein, das nicht. Das heißt, ich hatte den Vorteil, dass ich zwar als Religionslehrer entlassen worden bin, aber nach wie vor das Fach Deutsch habe. Von daher habe ich jetzt viel zu tun mit den vielen Korrekturen im Deutschunterricht. Aber ich beschäftige mich natürlich jetzt auch intensiv weiterhin mit der katholischen Kirche, mit der Außendarstellung der katholischen Kirche, gerade wie sie mit dem Thema Heiligkeit umgeht, und bin weiter publizistisch aktiv.
Sie müssen uns noch mal ein bisschen Grundlagenwissen geben. Ist denn, wir wissen zum Beispiel als Priester, da darf man keinen Verkehr haben und so. Wie ist es denn in den Ämtern, die Sie hatten? Steht irgendwo geschrieben, dass man, wenn man schwul ist, sowas nicht ausüben darf oder gar, wenn man Sexualität überhaupt hat?
Das Problem ist, dass man eigentlich überhaupt nicht schwul sein darf in der katholischen Kirche. Das heißt, streng genommen wäre es so, man darf es zur Not noch sein, aber dann unterliegt man den gleichen Regeln wie die katholischen Priester. Das heißt, keinerlei sexuelle Betätigung. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass es schon genügt hat, dass ich überhaupt über meine Veranlagung gesprochen habe. Das heißt, einfach ehrlich gesagt habe, ich bin so veranlagt. Das heißt, da war meinen kirchlichen Vorgesetzten noch gar nicht klar, ob ich das auch ausübe, aber das hat schon gelangt, dieses öffentliche Bekenntnis zu meinem Schwulsein innerhalb der katholischen Kirche, dass ich zum Beispiel meine Professur an der päpstlichen Thomasakademie in Rom verloren habe, das heißt von einem Tag auf den anderen rausgeworfen worden bin mit einem kurzen Brief, ohne vorher angehört worden zu sein oder sonst was. Der Schock, dass sich in der katholischen Kirche jemand hinstellt und sagt, ich bin schwul und das ist auch gut so, der war so groß, dass man da gar nicht weiter nachgedacht hat und nicht weiter nachgefragt oder differenziert hat.
Herr Berger, nun sind Sie ja nicht plötzlich schwul geworden und haben gesagt, ach, jetzt bin ich mal schwul, sondern Sie haben ja ganz lange das irgendwie auch geheim gehalten, kann man das so sagen? Wie haben Sie das denn vorher geregelt, bevor die Kirche das mitgekriegt hat?
Ja, also ich hatte so die Erfahrung gemacht bei anderen Geistlichen, die von denen ich auch wusste, dass sie schwul sind, dass sie zum Beispiel einen Partner haben, dass die ihren häufiger wesentlich jüngeren Partner dann als ihren Privatsekretär präsentiert haben bei Zusammenkünften im Vatikan. Und ich habe das dann als junger Mann sehr schnell angenommen, habe meinen Partner zum Beispiel als Cousin dort vorgestellt. Da war die Welt in Ordnung. Jeder wusste natürlich, das ist nicht mein Cousin, sondern wir teilen auch ein Schlafzimmer miteinander. Aber der heilige Schein nach außen hin war gewahrt. Das hat funktioniert. Und da konnte man mit diesem heiligen Schein auch sehr gut Karriere machen. Das war auch das, was mich gelockt hat, was mich dazu gebracht hat, da mitzumachen bei diesem falschen Spiel. Von daher ist mein Buch jetzt nicht nur eine Anklage der katholischen Kirche, sondern zeigt auch an meiner Person die Mechanismen auf, wie das funktioniert, und ist auch durchaus eine Selbstanklage, was ich da gemacht habe in den letzten 10 Jahren. Aber er geht eben darüber hinaus, über meine Person, da die praktisch nur exemplarisch ist für ein grundsätzliches Verhalten der katholischen Kirche gegenüber dieser Frage, gegenüber diesen Themen. Das heißt, man schiebt den heiligen Schein, die fromme Kulisse vor, um hinter dieser frommen Kulisse eben alles Mögliche zu machen. Solange das hinter dieser Kulisse des heiligen Scheins bleibt, ist alles gut, kann man damit leben. Aber sobald der Vorhang weggezogen wird, der frommen Weihrauchwolken, dann ist Holland in Not.
Herr Berger, haben Sie nicht doch irgendwie mit der Reaktion der Kirche gerechnet oder rechnen müssen?
Natürlich. Das war für mich im gewissen Sinne ein kalkuliertes Risiko. Ich habe das ja in meinem Buch sehr genau beschrieben, wie die katholische Kirche mit Menschen umgeht, die ehrlich sind, die zu ihrer sexuellen Veranlagung stehen. Gerade wenn es um das Thema Homosexualität geht, was für die katholische Kirche ein absolut rotes Tuch ist. Es ist im Grunde genommen ja nur eingetreten, was ich in meinem Buch beschrieben habe, was ich in meinem Buch kritisiert habe. Das hat zur Bestätigung meines Buches Kardinal Meissner dann vorexerziert, als er mir die Lehrerlaubnis entzogen hat.
So, also Ihr Lebensgefährte, mit dem Sie, soweit ich weiß, ja schon über 20 Jahre zusammen sind, dürfte froh sein, nicht mehr Ihren Cousin spielen zu müssen. Wie hat sich denn Ihr Leben...
Das ist natürlich so, dass das auch einer Beziehung gut tut, wenn man nicht die ganze Zeit so affige Kindereien macht oder davon endlich Abschied nimmt von diesen Kindereien, das ist ganz klar.
Wie hat sich denn Ihr Leben sonst noch nach dem kirchlichen Outing, sage ich jetzt mal, verändert?
Ja, es ist zum einen so, dass ich nach dem kirchlichen Outing gerade von konservativ-katholischen Kreisen sehr hart angegangen worden bin. Das heißt, man hat in anonymen Internetforen meine Privatadresse veröffentlicht, dazu aufgerufen, dort mal vorbeizuschauen und mir die schwule Fresse zu polieren. Das heißt so, dass mir Freunde geraten haben, sei vorsichtig, wenn du auf die Straße gehst, wenn du abends noch rausgehst. Denen ist alles zuzutrauen, besonders nachdem in Oslo dieses Attentat war mit diesem christlich-religiösen Fanatiker. Man gesagt hat, wie gesagt, sei vorsichtig, das ist der eine Teil meines Lebens. Der andere Teil meines Lebens ist einfach, dass es mir trotzdem sehr gut geht, dass ich mit diesen, im Grunde genommen Kindereien aufgehört habe, jetzt selbstbewusst und ganz normal mit meiner Homosexualität umgehen kann, eben mit meinem Partner auch in der Öffentlichkeit auftreten kann, ohne dass im Hintergrund immer wieder die Drohung der katholischen Kirche steht. Sei vorsichtig, was du da machst, sei weiter loyal, sonst werden wir gegen dich einschreiten.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Dr. David Berger. Er hat sich geoutet und das Buch Der Heilige Schein geschrieben. Damit hat er seine steile Karriere in der katholischen Kirche beendet. Wie gesagt, vielen Dank und schöne Grüße an den Cousin.
Werde ich machen, Dankeschön.
Danke, Berger. Tschüss.
2 auf 1.
Heilig ist das Thema heute Vormittag in 2 auf 1 und wir beschäftigen uns jetzt mit dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das aus rund 300 Einzelstaaten bestand. Im vereinten Europa sprechen wir jetzt mit dem Geschichtspublizisten Bodo Baumunk. Er hat genau zu diesem Thema vor einiger Zeit eine Ausstellung zusammengestellt und ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Baumunk.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Baumunk. Nur um das mal, sagen wir mal, zu umreißen. Wir sprechen ja jetzt nicht über das Römische Reich von Cäsar und Co., sondern über das Römische Reich nach dem Westfälischen Frieden 1648. Habe ich natürlich nicht im Kopf, habe ich nachgelesen. Wo war dieses Reich und wie groß war es?
Das ist eine interessante Frage, weil auch die Zahl von 300 Einzelstaaten, glaube ich, gerade angesagt wurde. So genau weiß es eigentlich keiner. Und das Heilige Römische Reich hat ja auch nicht erst nach dem Westfälischen Frieden begonnen. Da hat man erst diesen Zusatz deutscher Nation hinzugefügt, sondern es gab eine direkte Kontinuität im Selbstverständnis dieses Reiches seit eben der römischen Antike. Also Ende des 18. Jahrhunderts wurde sozusagen der letzte römische Kaiser in Frankfurt gekrönt, im Verständnis des Reiches. Und wo es war, nun ja, es umfasste mit sehr stark sich ändernden Grenzen, im Wesentlichen das heutige Deutschland, Böhmen, Teile Italiens noch. Es reichte bis zum heutigen Belgien und...
Dieses Selbstverständnis, von dem Sie eben gesprochen haben, das müssen Sie mir noch ein bisschen erklären. Also da gibt es seit der Antike etwas, was bis ins 18. Jahrhundert reicht. Heißt auf einmal, um 1650 heißt es nicht mehr Heiliges Römisches Reich, sondern Heiliges Römisches Reich deutscher Nation. Und Sie sagen, das war die ganze Zeit irgendwie eins für die Leute. Ich verstehe das nicht.
Der mit dem Kaisertitel, mit dem Imperatorentitel, mit der Kontinuität zum Römischen Reich verband sich immer auch die Idee einer Weltherrschaft, zumindest über die ganze bekannte Welt. Und mit dem Römischen Reich hat sich ja auch der Gedanke eines Friedensreiches verbunden.
Okay.
Und das wurde dann natürlich durch die Christianisierung, durch die Einführung des Christentums noch religiös überhöht, dieser ganze Gedanke. Und nominell existierte dieses Reich bis zum Jahr 1806, als es der Kaiser diesen Titel des römischen Kaisers ablegte und von da an nur noch der österreichische Kaiser gewesen ist.
So, wenn wir jetzt aber mal an Cäsar zurückdenken, dann denken wir an den einen starken Mann, der Chef von Janze ist und sagt, was wo läuft. Und dann hören wir aber, dass es eben im 17. Jahrhundert mehrere hundert, sage ich jetzt mal vorsichtig, souveräne Staaten in diesem Gebiet gab. War dann der Kaiser da wirklich Chef von Janze oder war der quasi der Bundespräsident?
eigentlich eher das Letztere. Das war ein sehr differenziert austariertes Machtsystem. Und zum Schicksal dieses Heiligen Römischen Reiches gehörte, dass die Souveränität und die Macht der einzelnen Territorien, der einzelnen Staaten immer mehr anwuchs zu Ungunsten des Reichsganzen sozusagen. Und dadurch wurde es dann vor allem im Laufe des 18. Jahrhunderts immer mehr gesprengt. Und nach dem Westfälischen Frieden, also nach dem Dreißigjährigen Krieg, waren diese Staaten faktisch souverän. Das heißt, sie waren auch bündnisfähig mit anderen europäischen Mächten. Und das haben dann einige auch kräftig getan. Also es gab immer eine sehr starke Bindung zum Beispiel zwischen Frankreich und Bayern. Oder sehr viele dieser Fürsten im Heiligen Römischen Reich strebten danach, ausländische Königskronen zu erlangen. Zum Beispiel die sächsischen Kurfürsten strebten nach der Krone Polens. Das haben sie dann auch zeitweilig gehabt.
Was waren denn so die wichtigsten Vorteile dieses Zusammenschlusses von vielleicht 300 Staaten? Hier bei uns in Europa ist es ja immer so, frei reisen, miteinander nett handeln und so weiter und so fort. War das damals schon genauso?
Dass sie sich zusammengeschlossen haben, sie haben sich ja nicht zusammengeschlossen, sie gehörten einfach diesem Reichsverband an.
Okay, und das heißt, es waren einzelne Staaten und ich hatte alle 3 Meter eine Grenze, oder wie?
Alle 3 Meter nicht. Es gab ja immer schon, auch im 18. Jahrhundert, schon größere Flächenstaaten wie Preußen zum Beispiel oder Bayern. Aber schon auch ziemlich viele sehr kleine. Und da ist eigentlich erst unter dem Druck von Napoleon 1803 eine ganz starke Transformierung gewesen, dass etwas größere Flächenstaaten geschaffen worden sind. Also Württemberg und Bayern in seiner quasi heutigen Gestalt oder Hessen hat damals, also ein Teil Hessens hat damals eine stärkere staatliche Arrondierung erfahren und so. Aber diese sehr vielen winzigen, auch Reichsritterschaften und sowas, die es vor allem in Süddeutschland gegeben hat, die ganzen geistlichen Fürstentümer, die es ja auch noch gegeben hat, also Bistümer, die quasi souverän gewesen sind, Mainz, Trier beispielsweise, Köln, die waren natürlich dann oft tatsächlich sehr klein.
Wir bedanken uns herzlich bei Bodo Baumung. Mit ihm sprachen wir über das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Dankeschön.
Vielen Dank, Baumung. Bitte tschüss.
Schön. 2 auf 1.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie erinnern sich sicher, Heiligendamm war im Jahr 2007 in aller Munde. In diesem Jahr war der kleine Badeort an der Ostseeküste Austragungsort des G8-Gipfels und auch Schauplatz heftiger Proteste. Und noch etwas passierte damals in Heiligendamm. Die Bundeswehr setzte Tornados ein über dem Ort. Dagegen geklagt hat unter anderem der grüne Europaabgeordnete Jan-Philipp Albrecht. Jetzt wird der Fall vor dem Verwaltungsgericht Schwerin verhandelt. Guten Morgen, Albrecht.
Hallo, Albrecht.
Ja, guten Morgen.
Albrecht, was war denn damals die offizielle Begründung für den Tornado-Einsatz über Heiligendamm?
Also die offizielle Begründung war, dass die Polizei unter Zuhilfenahme dieser Bundeswehrmittel, also des Tornados, Unebenheiten in der Gegend um den Gipfel erkunden wollte und damit eben schauen wollte, ob irgendwelche Gefahren lauern.
Schlaglöcher.
Ist natürlich relativ klar, dass es was anderes ging.
Wir Laien würden jetzt denken, man braucht dafür nicht unbedingt Düsenjets, um so Unebenheiten zu erkennen.
Frag mal die Bauern in der Region. Ja, da ist ein Hügel.
Was glauben oder wissen Sie denn, dass die Tornados noch gemacht haben?
Also es ist relativ klar und wir wissen das auch, weil wir die Fotos jetzt vorliegen haben, dass sie eben Fotos von den Demonstranten gemacht haben, nämlich unter anderem von den Camps der Demonstranten in Reddelich. Das ist zum Beispiel ein Dorf bei Heiligendamm gewesen, wo ein großes Camp der Bewegung war, wo auch ich und andere von der Grünen Jugend zum Beispiel teilgenommen haben. Und da gibt's so scharfe Fotos, da können wir uns selber drauf erkennen.
So, Herr Albrecht, hier in Berlin sind ja ständig Demonstrationen. Ein Teil der Polizisten hat meistens so ein Schutzschild und vielleicht auch irgendwelche anderen Schutzmaßnahmen. Der andere Teil hat Videokameras und quasi eine komplette Kameraausrüstung, wird doch ständig gefilmt und fotografiert auf Demonstrationen. Was ist daran jetzt auf einmal rechtswidrig?
Naja, es gibt 2 Sachen, die dann rechtswidrig sind. Das eine ist auch bei den Demos in Berlin, wo eben Kameras von der Polizei eingesetzt werden, wurde schon öfters gerichtlich festgestellt, dass das Aufnehmen, das ständige Aufnehmen nicht rechtens ist, weil nur wenn Gefahr droht, nur wenn ein konkreter Verdacht ist, dürfen diese Kameras eingesetzt werden und nicht einfach gegen Unschuldige oder unverdächtige Personen. Das wurde hier flächendeckend gemacht von den Demonstranten, das geht schon mal nicht. Und zweitens ist es so, dass dieser Einsatz natürlich der Einsatz der Bundeswehr im Innern ist. Und das ist eigentlich laut Grundgesetz grundsätzlich verboten, außer in bestimmten Amtshilfesituationen, unter die allerdings Demonstrationen nicht fallen.
Was mich jetzt immer noch wundert ist, warum hat man ausgerechnet Tornados eingesetzt? Weil filmen oder fotografieren kann man doch, sagen wir mal, von einem Hubschrauber viel besser.
Ja, also ich meine, um es lax zu sagen, könnte man sagen, sie wollten die Tornados endlich mal wieder einsetzen oder vielleicht proben für einen Einsatz ganz woanders. Ich denke, dass es natürlich um eine Technik ging, die hoch ausgefeilt ist, hochtechnologisiert wird. Das wird in Afghanistan eingesetzt gegen die Taliban und das hat man eben hier eingesetzt, weil es sehr scharfe Bilder bringt und ein Einsatz vielleicht sogar auch so, sage ich mal, dominant ist, dass er vielleicht auch den einen oder anderen Demonstranten einschüchtern könnte, bestimmte Aktionen zu vollziehen.
In der letzten oder vorletzten Sendung haben wir ja gelernt, dass sowas neuerdings in 20 Kilometern Höhe mit unbemannten Drohnen gemacht wird. Sie haben ja aber jetzt auch schon 2007 Klage eingereicht. Warum wird dann sozusagen erst heute überhaupt verhandelt?
Das ist ein Grundproblem der deutschen und eigentlich auch insgesamt der europäischen Gerichtsbarkeit, die langen Verfahrensdauern, wenn es um Grundrechtsklagen geht, wenn es um Verwaltungsgerichte geht. Das ist in Deutschland mittlerweile normal, das ist erst 3 Jahre später passiert. Wir haben bei jedem Castortransport immer Klagen. 3 Jahre später wissen wir dann meistens, dass Kesseln, dass Überwachungsmaßnahmen und so weiter rechtswidrig waren. Das hilft den Demonstranten natürlich dann wenig. Dennoch haben wir das jetzt durchgezogen, weil wir wollen, dass das gerichtlich klargestellt wird und dass sowas in Zukunft nicht wieder passiert.
Gehen wir mal davon aus, Sie gewinnen den Fall vollständig. Alles wird in Ihrem Sinne entschieden. Wird sich dann in Zukunft was ändern?
Das hoffen wir, dass sich das dann ändern wird. Ich hoffe auch, dass eigentlich die Auseinandersetzung politisch jetzt schon dazu geführt hat, dass ein Einlenken da passiert, dass man eben nicht einfach so die Bundeswehr im Innern gegen Demonstranten einsetzen kann, dass man nicht einfach so alle Demonstranten einschüchtern oder fotografieren kann, sondern dass es dazu wirklich konkrete Gefahrenmomente braucht, die es damals nicht gab. Ich denke, dass es aber natürlich, sage ich mal, eine Veränderung politischer Mehrheiten immer braucht, wenn man wirklich meint, dass das eine falsche Politik war, die da betrieben wurde.
Über den Einsatz von Tornados während des G8-Gipfels in Heiligendamm im Jahr 2007 sprachen wir mit dem grünen Europaabgeordneten Jan-Philipp Albrecht. Vielen Dank, Herr Albrecht, und viel Erfolg.
Vielen Dank auch.
Danke, tschüss. Ciao.
2 auf 1.
Heilig ist das Thema der heutigen Sendung und vorhin haben wir schon über Allerheiligen gesprochen. In der Nacht davor, die heißt zumindest im englischsprachigen Raum auch gerne mal All Hallows Eve und daher kommt Halloween. Wie man das jetzt so richtig feiert, das kann man eigentlich nur einen Mann fragen. Universalgelehrten Forensiker und eigentlich Allwissenden und außerdem Halloween-Freak Dr. Marc Benecke. Hi Marc.
Hallo und wundergruseligen schönen guten Tag.
Wundergruseligen, du alter Kürbiskopf. Sag mal, wie feierst du in diesem Jahr Halloween?
Ich bin leider auf dem Weg nach Kolumbien. Gruseliger kann es nicht werden. Das Land, wo man entführt werden kann, wo all das Kokain herkommt, wo Geier die Drogenhändler auffressen, wenn sie zerstückelt von ihren Kollegen auf die Wiese gelegt werden. Also ich denke, das ist die gruseligste Möglichkeit, die man sich überhaupt vorstellen kann.
Moment, jetzt bevor wir weiter über Halloween sprechen. Was machst du denn in Kolumbien? Die Geier befragen, die zerstückelten Leichen untersuchen?
Nein, wir bringen den Studenten bei, wie man die Leichenliegezeit bestimmt, wenn Fliegen ihre Eier auf genau diesen Leichen abgelegt haben, damit man weiß, wann das Ganze passiert ist und dann irgendwie gucken kann, wer zu der Zeit gerade da vorbeigelatscht ist und dann möglicherweise der Täter ist.
Das macht ihr vermutlich aber nicht auf einer Halloween-Party, sondern eher in einem Seminar, denke ich mal ganz einfach. Woher kommt denn eigentlich Halloween? Also ist das eine Erfindung der Kostümverleiher, wie der Valentinstag eine Erfindung des Blumengeschäftes ist?
Nein, eigentlich nicht. Das ist eigentlich natürlich ein uraltes heidnisches Fest. Und das hat sich dann mal wieder, wie das öfter so schon passiert ist, über den angloamerikanischen Raum wieder nach Europa eingeschlichen. In Wirklichkeit ist das eine ganz brachiale Nummer, die da stattfindet. Sie wurde dann ein bisschen verkindlicht. Aber man weiß ja auch oder man merkt ja auch, dass wenn man das den angloamerikanischen Raum sich anschaut, die Kinder kommen und einen auch bedrohen. Also die wollen die Süßigkeit von einem haben. Ansonsten drohen die zumindest an, dass es ansonsten Hiebe gibt. Da merkt man schon, dass das eine etwas düstere Sache ist. Gleichzeitig ist das Ganze natürlich auch ein Training für die Angstbereiche im Gehirn, damit, wenn die dunkle Zeit kommt, man schon mal daran gewohnt ist, dass man sich jetzt ein bisschen damit auseinandersetzen muss, mit der ganzen Dunkelheit und Düsternis, besonders zu einer Zeit, als noch kein Licht gab. Ne? Da wurde es also ja Ziemlich lange dunkel.
Und das klappt ja auch heute noch. Schlimmer als mit den Plagen an Halloween kann es jetzt nicht mehr werden, sagt man sich dann. Wenn man nicht gerade in Kolumbien ist und irgendwelche Maden oder Fliegen einsammelt, wie wird Halloween denn dann richtig gefeiert, Marc?
Ja, also ich finde es eigentlich am gruseligsten, wenn man eine richtig gruselige Party macht. Ich war gerade in Gießen, da ist das eine, das finde ich sehr, sehr merkwürdig, eine FKK-Party, wo aber auf dem Poster ein Vampir zu sehen ist. Man sieht schon alles Mögliche, was es auf der Welt gruselt. Und aus den Brüsten der Frau kommen Blitze auf dem Poster. Ich denke, das ist das Gruseligste, was man sich vorstellen kann. Ansonsten sollte man vielleicht alle Monster, die man so in seinem Kopf hat, vielleicht mal ausleben und auf die Straße bringen. Sollte vielleicht mit den Monstern mal tanzen und lachen und so. Also das Ganze wie so ein bisschen beim Tag des Todes in Mexiko in was Positives drehen. Also zu sagen, okay, jemand ist gestorben oder ich habe vor irgendwas Angst, aber das nehme ich jetzt in mein Leben und mache was Schönes draus. Da können wir tanzen, da können wir auf den Gräbern tanzen, notfalls auch. Da können wir saufen, da können wir auch besinnlich sein, das macht keine Rolle. Da können wir die Kinder, also die nächste Generation mit einbeziehen. Also möglichst eine Rock'n'Roll-Sache draus machen, die dazu führt, dass man es in sein Leben mit einbezieht.
So, jetzt bist du ja, Marc, sagen manche Leute, das ganze Jahr schon gruselig verkleidet. Also überall Tattoos, Piercings, bist der totale Gothic-Fan. Du hast auch beruflich mit viel mit Leichen zu tun. Was ist denn so das gruseligste Kostüm, was du dir jemals selber angezogen hast?
Er geht als Clown wetten.
Ja, das stimmt. Der Lappenclown in Köln ist ein Klassiker des Grusels in der Tat. Da wird aus Stofflappen näht man sich ein Kostüm, was man oben drüber hängen kann. Und das haben bevorzugt Menschen an, die sowieso schon eine interessante Körperform haben und dann oben drüber noch diese Lappen. Ist in der Tat eines der gruseligsten. Ich lebe ja auch mitten im Karnevalsgebiet in Köln. Das heißt, wenn ich über die Straße will zu der Zeit, dann bin ich also von diesen Gruselmenschen umgeben. Aber insgesamt muss ich sagen, alles, was also tatsächlich schwarz und gruselig ist und von mir aus auch mit Piercings und merkwürdig gefärbten Haaren und trottendem Schritt und langen schwarzen oder roten nach hinten runterhängenden Haaren, das kann mich in der Tat nicht schocken. Das finde ich dann eigentlich eher normal und würde vielleicht gar nicht so drauf achten.
So, du hast ja gerade gesagt, Karnevalshochburg Köln. Merkt man den Unterschied zwischen den Halloween-Kostümen und den Karnevalskostümen oder ist das alles wahlweise gleich?
Die Profanisierung schreitet da auch sehr stark voran. Es ist so, dass die Karnevalshersteller natürlich immer eine neue Saison brauchen, wo sie immer mehr Kram verkaufen können. Und mittlerweile fließt zumindest jetzt im Rheinland, aber auch in anderen Regionen alles schon zusammen bei den großen Herstellern. Das Oktoberfest wird gleichzeitig beworben mit den Halloween-Kostümen, wo man dann Teufelchen und sowas hat. Gleichzeitig mit dem Dirndl, das wiederum mit dem Lappenclown, das wiederum gleichzeitig mit dem Cowboy und dem Indianer. Also in Wirklichkeit wird in den letzten Jahren das alles immer mehr ein riesiger, großer Einheitsbrei. Fehlt nur noch, dass der Berliner Karneval der Kulturen da auch noch mit reinkommt und dann haben wir einfach ein jahrelanges sich verkleiden, saufen und Party machen.
Klingt gar nicht schlecht. Früher na Hallamasch, heute na Halloween. Zwischen Köln und Kolumbien immer unterwegs, nicht nur an Halloween für uns, der Kriminologe Marc Benecke. Dankeschön, Marc.
Danke, Marc. Tschüss.
Ja. Valhalla-Marsch, ja.
Tschüss.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, 1 Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.